Hallo, hallo. So, jetzt im Abendprogramm der Wikipacker-WG haben wir ein kleines Potpourri der Kuriositäten, ein bisschen Kunst, ein bisschen Technologie und ich nehme auch an, ganz viel Fusion aus den beiden. Also einen schönen Applaus für Operation Mindfuck Volume 2 mit Bleep Track und Blinry.
Hallo, also wir fangen an mit ein bisschen über künstliche Intelligenz. Da hat man ja den Eindruck, irgendwie über die letzten Jahre hat sich da viel getan, ne? Und irgendwie so Programme, die irgendwie kluge Dinge tun, sind irgendwie immer klüger geworden. Und ich habe euch ein paar Sachen mitgebracht, die, je nachdem, wie ihr das interpretiert, entweder danach denkt ihr, glaube ich, man braucht gar nicht so viel Angst zu haben, dass die bald die Welt übernehmen, oder dass sie es vielleicht doch schneller tun, als ihr denkt. Gucken wir mal rein. Es geht um ein paar Forschungsthemen. Also irgendwie eine Gruppe von Forschern hat versucht, ein Programm zu basteln, die irgendwie ein Retro-Spiel spielen, ne, und dabei lernen irgendwie, wie man das spielt, so aus dem von null auf irgendwie. Haben die irgendwie vor Donkey Kong gesetzt oder so, und dann hat halt das Programm gelernt, irgendwie um den Score hochzutreiben, muss man irgendwie so ein bisschen rumlaufen und über Dinge springen und so und irgendwie Leitern hochklettern, ne? Und das hat das Ganze erfolgreich gemacht. Und dann haben sie es vor Tetris gesetzt. Und da ist irgendwie was Komisches passiert, wenn Sie das angeguckt haben, was das Programm tut. Das hat einfach die Kästchen irgendwie so übereinander gestapelt, irgendwie keine Reihen geklärt oder sowas, sondern total chaotisch irgendwie das Feld gefüllt. Und kurz bevor es oben angekommen ist und das nächste Teil gekommen wäre und Game Over gewesen wäre, hat es auf Pause gedrückt und ist da einfach geblieben. Ja, irgendwie. Was dann dazu führte, dass, ja, nach den Kriterien, die dem vorgegeben wurden, hat es halt nicht verloren und es ist dann da, hat unbegrenzt viele Punkte gekriegt auf diese Art und Weise. Ja. Oder ein anderes Team wollte einen virtuellen Roboter bauen, der sich über eine Spielfläche möglichst schnell bewegt, also der eine Strecke möglichst schnell zurücklegt. Und dieser Roboter konnte irgendwie aus Rechtecken, 3D-Rechtecken oder ne, Quaddern bestehen, irgendwie die zusammenhängen, die irgendwie Muskelverbindungen haben oder sowas und irgendwie auf Berührung mit dem Boden irgendwas Besonderes tun oder sowas. Na, und die dachten, okay, wir geben mal die Kriterien vor und lassen da einen generativen Algorithmus irgendwie drüber laufen und gucken mal, was da passiert. Und was ist passiert? Das Programm hat einen Roboter gebaut, der ein ganz, ganz langes, dünnes Bein hatte und oben war so ein schwerer Würfel drauf. Das ist dann halt zur Seite umgekippt und hat diese Strecke dadurch sehr schnell zurückgelegt, seitlich. Ja? Manche haben auch gelernt, noch am Ende so einen kleinen Salto, einen Überschlag zu machen, irgendwie, um noch ein bisschen extra Strecke dabei drauf zu kriegen. Nicht das, was die Forscher erwartet haben, aber haben sie dann in Paper beschrieben, dass das passiert ist und irgendwie fanden das wahrscheinlich auch selber ganz witzig. Dann gab es ein Programm, das sollte einen Algorithmus reparieren. Ein Algorithmus, der eigentlich eine Liste von Zahlen sortieren sollte. Ja, dieser Algorithmus hat das meistens richtig sortiert, manchmal gab es aber irgendwie ein paar Fehler. Und die Aufgabe für das Programm war, dass es lernen sollte, wie man den Algorithmus so fixt, dass es danach immer eine sortierte Liste ausgibt. Was hat das Programm gemacht? Es hat immer eine leere Liste ausgegeben, ja, weil es da gemerkt hat, okay, da akzeptiert meine Umgebung das als sortiert. Gut. Auch nicht das, was die Forscher erwartet haben. Genau, das war so ein Fahrsimulator, irgendwie, wo Leute sich dachten, okay, wir wollen ein autonomes Auto simulieren irgendwie und mal gucken, dass das die Rundkurse möglichst schnell zurücklegt. Und deshalb geben wir als Vorgabe, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit so hoch sein soll wie möglich. Ne, haben das angeworfen, haben irgendwie es wieder selbst lernen lassen und so. Tja, was ist passiert? Das Auto hat sich immer im Kreis gedreht. Das GIF spielt gerade nicht, aber ihr könnt euch vorstellen, es war einfach auf dieser Strecke, hat irgendwie möglichst enge Kreise gefahren, möglichst schnell ist da so lang geschlittert irgendwie, hatte dadurch eine super hohe Durchschnittsgeschwindigkeit, aber ist halt nicht vorangekommen. Und auch da waren halt die Vorgaben von außen falsch, was das Programm eigentlich lernen soll. Genau, das ist vielleicht eines meiner Lieblingsbeispiele. Da ging es darum, virtuelle Agenten zu bauen, die Fußball spielen, ja, auf einem 3D-Feld. Und die Gruppe dachte sich, okay, was ist da ein gutes Kriterium für einen guten Fußballspieler? Wahrscheinlich, dass man irgendwie oft an den Ball kommt, ne? Das ist ein Zeichen dafür, dass man irgendwie am Spiel teilnimmt, dass man irgendwie den Ball weitergibt oder so. Und genau. Und was hat das Programm dann gemacht? Irgendwie die Agenten haben sich den Ball gegriffen und hat möglichst schnell dagegen vibriert irgendwie mit einem ihrer Körperteile, um halt möglichst viele Berührungen zu erzeugen dabei. Und ja. Gut, und hier noch ein letztes Beispiel, was mal schiefgegangen ist. Da ging es um Klassifizierung von Bildern. Das ist so ein relativ typisches KI-Problem, dass man dem irgendwie ein Bild zeigt und das Programm soll entscheiden, ist da eine Katze drauf oder ist da keine Katze drauf, zum Beispiel. Und in dem Fall hat jemand so ein Programm geschrieben und irgendwie trainieren lassen und hat festgestellt, dass das total schnell super gut wurde, irgendwie so mit Treffersicherheiten über 90% oder so. Und aus der Vergangenheit und aus alter Forschung wusste die Person, dass es eigentlich länger dauert und nicht so zuverlässig funktioniert. Und hat da irgendwie länger reingeguckt, was da wohl geschehen ist. Und der Grund war, dass die beiden Typen von Bildern aus zwei verschiedenen Datenbanken kamen. Ja, irgendwie, also die mit Katze aus der einen und die ohne Katze aus der anderen. Und die eine hatte ein bisschen mehr Delay. Ja, und das Programm hat dabei irgendwie gelernt, das ist so eine Art Timing-Attacke, die da stattgefunden ist. Also wenn es lange dauert, das Bild zu holen irgendwie, dann ist da offenbar keine Katze drauf. Und daran hat es sich irgendwie gehalten und hat dann super zuverlässig irgendwie dieses Ding hingekriegt. Das zu klassifizieren. Tja. Genau. Wenn euch das Spaß gemacht hat, gibt es noch eine ziemlich lange Liste von solchen ähnlichen Fällen irgendwie unter dieser URL, wo ich jetzt ein paar rausgegriffen habe, die ich ganz lustig fand, aber da gibt es noch viel mehr. Jo.
Ich beschäftige mich momentan ganz viel mit Generative Art, also mit Kunst, die irgendwie aus dem Computer erzeugt wird. Und ein Teil davon sind zelluläre Automaten. Und ein Beispiel haben wir zum Beispiel hier, das ist das Game of Life. Meldet euch doch mal, wer das Game of Life kennt oder vielleicht sogar schon mal programmiert hat selber. Bisschen weniger, aber also für den Stream fast der ganze Saal hat sich jetzt hier, der Raum hier hat sich jetzt gemeldet. Und ja, Game of Life ist ein ganz klassischer zellulärer Automat. Man befindet sich in einer Grid World. Man hat also ein Raster an Punkten. Und bei Game of Life ist es so, dass ein Punkt eben entweder belebt sein kann oder nicht. Wenn er lebt, dann ist er hier schwarz markiert und wenn nicht, dann ist er weiß. Und es gibt Regeln, wie sich dieses Leben fortpflanzen darf. Wenn es nämlich eine kleine, ich weiß gar nicht, ich kann sie ganz auswendig ehrlich gesagt nicht, wenn es eine kleine Anzahl an umliegenden Punkten gibt, die schon leben, dann entsteht neues Leben. Und wenn es aber zu viele Punkte sind, die außenrum leben, dann stirbt das Leben praktisch ab. Und jetzt kann man Schritt für Schritt über diese Grid World, über dieses Raster gehen und sich eben anschauen, wo neues Leben entsteht und wo es stirbt. Und dann kann man solche Animationen hier erstellen. Und was da ganz witzig ist, was ihr so nach unten rechts weglaufen seht, das ist dann eine Form, die da dabei entsteht. Die hat man dann Glider getauft. Die können sich nämlich sofort bewegen in diesem Raum. Das ist ganz witzig. So, Game of Life ist wahrscheinlich so der bekannteste zelluläre Automat, aber wir können mal noch ein paar andere angucken. Man kann nämlich das Grid auch einfach ganz anders definieren, zum Beispiel in Form von Hexagonen. Da muss man sich halt überlegen, wie man die Regeln anpasst, aber da kann man genauso witzige kleine Lebensformen und Animationen daraus machen. Was mir immer noch besonders gut gefällt, sind solche Sachen hier. Das sind eindimensionale zelluläre Automaten und die bauen sich nach so zum Beispiel so einer Regel auf. Das heißt, ich habe in dem Fall als Streifen in die X-Achse den momentanen Zustand und die Veränderung über die Zeit mache ich nicht in Form von Animation, also dass ich immer ein neues Bild zeichne, sondern die Zeit läuft praktisch nach unten weg. Und hier seht ihr zum Beispiel die Regeln für den Rule 30 eindimensionalen zellulären Automat. Das heißt, sieht man die Maus? Genau. Wenn wir hier ganz rechts gucken, wenn es praktisch hier im momentanen Zustand kein Leben gibt, dann wird es auch weiterhin kein Leben geben. Wenn es bei oberen Pixeln einen Lebenspunkt oder hier so zwei gibt, dann entsteht halt neues Leben. Und wenn es zu viele gibt, nämlich hier zwei oder mehr Punkte, dann stirbt das Leben wieder ab. Und da kann man eben solche hübschen Formen und Muster damit produzieren. Und was mich dann sehr überrascht hat, ist, solche Formen kommen natürlich, solche Formen kommen auch in der Natur vor. Es gibt nämlich zum Beispiel hier eine Schneckenart, die praktisch genau nach diesem Prinzip die Schale, also das Muster tritt genauso auf dieser Schale auf. Und man kann das Spielchen jetzt natürlich auch noch weiter treiben, und zwar nicht in der eindimensionalen Variante, sondern in der zweidimensionalen Variante. Aber wir können natürlich vom praktisch diskreten Raum, wo es nur 1 und 0 gibt, also lebend und nicht lebend, in einen größeren Raum gehen, wo es noch so Zwischenzustände gibt. Und da gibt es ein Projekt, das heißt zum Beispiel Smooth Life, also es ist eine Weiterentwicklung von dem typischen Game of Life und man hat noch so graue Zwischenzustände praktisch. Und da entstehen dann auf einmal ganz andere Formen, aber was ich besonders witzig ist, witzig finde, ist, dass auch solche Glider entstehen. Das sind immer diese Punkte hier, und wenn wir mal ein bisschen abwarten, genau, dann seht ihr die hier ab und zu schon mal so rumflitzen. Also solche sich fortbewegenden Konstrukte entstehen da halt immer noch. Und ich finde das sehr faszinierend, solche Animationen anzuschauen.
Ich habe euch ein paar kleine Schriftarten mitgebracht. Das erste Beispiel heißt Militext. Hat sich jemand ausgedacht, eine Schriftart, die nur einen Pixel breit ist. Ja? Das Alphabet sieht dann so aus. Ich glaube, oben ist eine Zahlenreihe, unten ist das Alphabet von A bis Z. Und wenn man das erstmal anguckt, könnte man denken, okay, so ein bisschen, weiß nicht, wie ein Flaggenalphabet oder so, muss man halt auswendig lernen, irgendwie welche Farbkombinationen für welchen Buchstaben stehen. Aber tatsächlich steckt da ein bisschen mehr hinter. Der Trick ist nämlich, dass vor 10 Jahren, als die Person sich das ausgedacht hat, super verbreitet waren LCD-Bildschirme, wo einzelne Pixel halt so aus 3 Farbstreifen bestanden, ne? Aus roten, grünen und blauen Subpixeln, die dann zusammen irgendwie eine weiße Farbe erzeugen, wenn alle angeschaltet sind. Und das führt dann halt dazu, dass wenn man nur bestimmte Teile der Farben anmacht, dann kriegt ihr halt irgendwie, wenn ihr jetzt einen blauen Pixel dort schaltet, dann ist nur der rechte Streifen davon an. Das führt dazu, dass wenn man das wirklich auf einem echten LCD-Bildschirm tut, auf nativer Auflösung, und das mit einer Lupe anguckt oder groß fotografiert oder sowas, dann ergeben sich halt da die Buchstaben durch. Ja? Dass man irgendwie Kombinationen bauen kann aus diesen 3 Spalten. Und das ist ziemlich cool. Ich habe das neulich mal vertwittert und irgendwie Leute haben das bei sich ausprobiert, und heutzutage ist die Diversität ein bisschen höher. Ach ja, genau, ich hatte irgendwie damals, als ich das gefunden habe, kurz meinen Twitter-Avatar mal auf so einen Militext-Text getan, wo dann irgendwie drin stand, dass man mehr als 140 Zeichen im Avatar unterbringen kann, aber es empfiehlt dann irgendwie seinen Followern eine Lupe auszuteilen, damit die das auch lesen können. Und genau, Leute haben das neulich noch mal ausprobiert, da passierte dann zum Beispiel sowas, wo offenbar Rot und Blau Subpixel vertauscht waren bei dieser Person. Also da sind die Buchstaben im Grunde zu erkennen, aber alle sind falsch rum. Ja? Works for me, könnte man sagen. Oder bei einer anderen Person passierte das. Das ist eine super weirde Subpixel-Anordnung, so wie sie bei Sensoren von digitalen Fotokameras verwendet wird zum Beispiel. Da ist es halt nicht brauchbar quasi. Und tja, für die Person ist es dann halt nicht lesbar. Ich habe gehört, beim CTF gibt es irgendwie eine Challenge, die mit dieser Font auch zu tun hat. Ja, genau. Und dann saßen wir neulich im Hackerspace rum und haben nochmal ein bisschen damit gespielt und haben überlegt, okay, wie viel Text kann man auf wie viel Platz darstellen, und haben mal den ersten Band von Herr der Ringe genommen, ja, die Gefährten. Haben uns einen Generator für Militext geschrieben und festgestellt, dass tatsächlich der ganze erste Band auf Englisch in ein Bild passt mit 3500 Pixel Breite quadratisch. Und das ist ziemlich cool. Und auf so 5K-Bildschirmen oder so kann man dann quasi das ganze Buch auf einem Bildschirm haben, muss nur zwischen den einzelnen Bänden einmal umblättern sozusagen. Gut, und ja, in dem Moment haben wir versucht... Das fiel uns halt wirklich schwer, irgendwie das zu lesen, und das tat unseren Augen weh und so. Und Lena hier meinte dann, wir könnten das ja mal an die Wand werfen mit einem Projektor, um da näher rangehen zu können und so. Das war aber leider eine Technologie in dem Beamer, die gar nicht mit Subpixeln arbeitete. Insofern nützte uns das in dem Moment nichts. Genau, und die zweite kleine Schrift, die ich euch mitgebracht habe, ist Dotsies. Auch da sind einzelne Buchstaben einen Pixel breit. Das funktioniert nur ein bisschen anders. Dass es halt eine Kombination ist. Also es ist, ihr habt eine 5-Pixel-Reihe, also 5 Pixel hoch, 1 Pixel breit, und unterschiedlich viele davon sind an oder aus. Das sind dann halt, hier muss man es wirklich auswendig lernen, irgendwie welche Buchstaben welche Pixelanordnungen sind. Und was cool ist an dieser Schrift, ist, dass wenn man daraus Wörter zusammenbaut, dann haben die halt einen relativ klaren visuellen Eindruck. Ne? Also hier ist der gleiche Text oben und unten. Ihr seht schon, einen irgendwie ist der Text in Dotsies viel, viel kleiner, viel kompakter. Und außerdem bilden halt die einzelnen Wörter so relativ gut visuell erkennbare Muster. Ja, da kann man ein bisschen leichter Mustererkennung machen, wenn man Dotsies lesen kann, im Vergleich zu lateinischen Buchstaben. Genau, wenn ihr das lernen wollt, kann ich total empfehlen, geht ihr auf dotsies.org. Da gibt es ein Tutorial, was so funktioniert, dass ihr erstmal einen Text kriegt mit lateinischen Buchstaben, die aber schon so angeordnet sind, wie später die Dotsies. Ja, das heißt, ihr lest diesen Text von oben nach unten, irgendwie und gewöhnt euch schon mal ein bisschen an diese Struktur irgendwie und nach werden dann halt immer mehr Buchstaben durch die Dotsies-Äquivalente ersetzt. Ja, also da unten geht es dann los, dass irgendwie ein Wort schon mal exemplarisch in Dotsies gezeigt wird, aber weiß nicht, das E wird dann als erstes komplett ersetzt oder sowas. Man kann immer mit der Maus drüber fahren, um nochmal zu spicken quasi, was das jetzt eigentlich für ein Buchstabe war. Und das ist ein Text, weiß nicht, das dauert eine Viertelstunde, den zu lesen oder sowas. Wenn ihr unten auf der Seite angekommen seid, könnt ihr auf einmal Dotsies lesen. Das ist eine total coole Erfahrung irgendwie, dass das so flüssig ins Gehirn geht. Das ist total irre. Kann ich empfehlen.
So, ich möchte euch gerne eine kleine Anekdote erzählen. Ich war kürzlich eingeladen in die Schweiz, um einen Vortrag zu halten über Lernen in Online-Communities. Und die Erfahrung habt ihr wahrscheinlich auch alle gemacht, dass ihr euch wahnsinnig viel aus dem Internet selber irgendwie beigebracht habt. Und ich habe mich dann gefragt, was war eigentlich meine erste Online-Community, in der ich irgendwie Technik-Sachen gelernt habe. Und mir ist dann eingefallen, das war ein Online-Forum, sowas gibt es ja auch fast gar nicht mehr, ein Online-Forum zu einem Spiel, das hieß Pets. Das ist eigentlich so ein, ja, ihr seht das, so ein Tamagotchi-Spiel. Ja? Man kann da mit kleinen Hunden und Katzen spielen und die adoptieren und streicheln und es ist ganz niedlich. Und ich habe dann mal nach diesem Spiel gesucht und interessante Sachen rausgefunden. Die Community bestand, das war so in meinem Fall zumindest so um die 2000er, da hatte die gerade so ihre Hochkultur, bestand die hauptsächlich aus jungen Frauen, die sich gegenseitig Hacken beigebracht haben. Jetzt ist die Frage, was hackt man denn an diesem Spiel? Da ging es jetzt gar nicht um Cracken für das Spiel oder so, das war nicht das Problem. Es ging darum, neue Hunderassen zu bauen. Und das ging halt so einfach. Man hat nämlich einfach die Dateien der Rasse genommen, also jede Rasse war in einer Datei hinterlegt, und hat die im Hex-Editor aufgemacht und saß dann vor einer Riesenwand an komischen, für mich zumindest damals ziemlich kryptischen Zahlen und hat die halt versucht zu verändern, um andere Farben zu kriegen, um, keine Ahnung, den Hund größer zu machen oder kleiner oder längere Ohren und sowas. Und da gab es halt eine riesige Community, die einfach nur Tutorials geschrieben hat, wie ich mit dem Hex-Editor Files bearbeite, was ich wo ändern muss, damit es funktioniert. Und diese Community bestand halt nur aus jungen Frauen. Und das jetzt im Nachhinein zu erfahren, fand ich super witzig, dass es die gab, weil ich glaube, so eine Community gibt es heute vermutlich eher nicht mehr. Zumindest kenne ich keine, also sagt mir gerne Bescheid, wenn es da was Äquivalentes gibt. Und es ist sehr witzig, da jetzt Berichte nachzulesen. Also sucht gerne mal nach dem Spiel Pets 5. Da gibt es ein paar sehr spannende Artikel von Leuten, die da so Retrospektiven drüber geschrieben haben. Und ich freue mich sehr, dass ich damals Teil dieser Community war.
Ich möchte euch etwas über Lipogramme erzählen. Der Begriff kommt aus dem Altgriechischen, Lipogrammatikos, bedeutet leaving out a letter. Und da geht es um Texte, in denen tatsächlich irgendwie ein Buchstabe nicht vorkommt. Es gibt in der Literatur ein paar Beispiele. Das ist irgendwie aus den 30ern, Gatsby. Ist ein ganzes Buch ohne den Buchstaben E. Und irgendwie habe ich gelesen, dass der Autor mal behauptet hätte, er hätte tatsächlich auf seiner Tastatur damals irgendwie auf seiner Schreibmaschine die Taste, den Hebel für die Taste E irgendwie fixiert, damit er die nicht versehentlich drückt. Trotzdem ist es passiert, dass in diesem Buch, ich glaube, 4 Vorkommen von E sind, also auf dem Cover offensichtlich auch, irgendwie in diesem Slogan without the letter E, da kommt das natürlich dann vor, aber innerhalb der Seiten gibt es 4-mal das E, was da irgendwie versehentlich reingerutscht ist. Es gibt 3-mal das Wort the und 1-mal das Wort officers, glaube ich. Ja, aber ansonsten ist das, finde ich, eine starke Leistung, auf die Art und Weise ein Buch zu schreiben. Das hat dann inspiriert, noch andere Autoren das auch zu versuchen. Zum Beispiel hier ist ein französisches Werk, das auch genauso ohne E auskommt. Und da finde ich nicht nur beeindruckend, dass der Autor es geschafft hat, das zu schreiben, sondern dass das auch in viele Sprachen übersetzt wurde unter Beibehaltung des gleichen Constraints. Ja? Also es gibt dann irgendwie auf Englisch Void oder auf Deutsch heißt das dann Anton Wolls Fortgang, ja? Von Verlag 2000 Ins, wie ihr seht. Und ich habe euch mal mitgebracht den allerersten Absatz davon, dass ihr ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wie der Stil ist, wenn man dieses harte Constraint hat. Also, ich lese mal ein bisschen. Kardinal, Rabbi und Admiral, als Führungstrio neu und nichtig und darum völlig abhängig vom Emmy Trust, tat durch Radionachricht und Plakatanschlag kund, dass Nahrungsnot und damit Tod aufs Volk zukommt. Zunächst tat man das als Falschinformation ab. Das ist Propagandagift, sagt man. doch bald schon war spürbar, was man ursprünglich nicht glaubt. Das Volk griff zum Stock und zum Dolch. Gib uns das täglich Brot, halt's durchs Land. Und pfui auf das Patronat, auf Ordnung, Macht und Staat. Ja, und so weiter. Und an dem Auszug merkt man schon als so ein paar Tricks, die da benutzt werden, dass man jetzt halt's schreibt statt halt ist oder sowas, um irgendwie das E zu vermeiden. Oder halt ganz viele Verbformen wählt, wo die verschiedenen Zeitformen, die man hat, halt keine E enthalten. Genau. Gibt noch mindestens 5 andere Sprachen, in denen das übersetzt wurde. Und ja, den Umstand finde ich krass. Ich möchte nicht mit den Übersetzern tauschen, ehrlich gesagt. Genau, das ist noch ein Buch, das ich tatsächlich gelesen habe. Die ersten beiden kenne ich nur vom Hörensagen. Ella Menopi heißt das. Und erzählt die Geschichte einer Kleinstadt. Irgendwie, die haben so einen. Also die Person, die diese Stadt gegründet hat und die so irgendwie deren großes Mythos-Vorbild ist, hat dort eine Statue stehen mitten in der Stadt. Und da ist eine Inschrift drunter, die nämlich dieser Satz ist, The quick brown fox jumps over the lazy dog, ne, was jeden Buchstaben des Alphabets enthält. Und eines Tages fällt von dieser Inschrift ein Buchstabe ab. Und alle Bewohner sehen das natürlich als Zeichen, dass jetzt unbedingt dieser Buchstabe vermieden werden muss. Das ist ein Roman, der aus Briefen besteht, den sich die Dorfbewohner untereinander schreiben. Ja, und da fangen die dann relativ schnell an, das auch konsequent durchzuziehen und halt diesen Buchstaben wegzulassen. Und naja, über die Zeit fallen dann mehr Buchstaben ab und dann müssen sie mehr Buchstaben vermeiden. Und über den Verlauf dieses Romans eskaliert das ziemlich und es bleiben echt wenig Buchstaben übrig. Ja, das ist, kann ich sehr empfehlen, dieses Buch. Genau, und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wie es ist, so zu schreiben, gibt es tatsächlich eine Mastodon-Instanz, nämlich ulipu.social, wo es verboten ist, den Buchstaben E zu benutzen. Ja, also wenn ihr irgendwas schreibt, was ein E enthält, dann kriegt ihr eine Fehlermeldung, dass man das nicht abschicken kann. Und die Leute dahinter haben tatsächlich auch das gesamte Interface übersetzt. Ne? Weiß nicht, ob euch das auffällt. Da steht jetzt nicht Nickname oben links, sondern Login-Alias. Und so, also auf allen Knöpfen irgendwie werdet ihr auch kein E finden und wenn, ist es ein Bug. Es gibt irgendwie ein paar GitHub-Issues, wo Leute dann doch ein E gefunden haben. Ich glaube, ich habe das eine Zeit lang mal benutzt ein bisschen und habe dann später nochmal reingeguckt und da stand irgendwie in einem Tut one year ago mit E in einem Year, ja, was irgendwie die Leute offenbar nicht auf dem Schirm hatten, weil das halt so neu war, dass nichts ein Jahr alt war. Aber das habe ich dann als Bug gemeldet und es wurde gefixt. Jetzt steht da irgendwie 24 Monate oder so, 12 Monate. Genau. Und also das ist super witzig, irgendwie da mal eine Zeit drauf zu gehen und versuchen, so Texte zu formulieren. Irgendwie, weiß nicht, hier in der rechten Spalte schreibt Blabber irgendwie darüber, wie er einen Film besucht, wo es geht offenbar um Group of young individuals that do hacking stuff using computing units and shout, hack this world. Mhm. Und das hat auch einen ganz komischen psychischen Effekt, wenn man dann eine Weile ist, wenn man dann die Seite wieder verlässt. Und versucht, andere Texte zu schreiben, weil man dann immer noch so denkt, ich muss das doch vermeiden und ja, was könnte ich denn stattdessen benutzen? Oder man liest irgendwie andere Texte, wo ganz viele E's drin sind und man denkt, was ist denn da kaputt? Ja. Und zum Ausgleich, wo man hier kein E benutzen kann, gibt es auch eine Mastodon-Instanz, wo man nur E's benutzen kann. Das ist Dolphin.town. Ja, also man darf E's und Zahlen benutzen als Username und als Inhalt der Tuts. Ich denke, da haben die Leute vielleicht auch viel Spaß. Ich weiß es nicht, da habe ich keinen Account, aber macht euch doch einen.
Ein sehr anderes, spannendes Thema, was ich euch näher bringen möchte, ist Sinneserweiterung für den Körper. Und ja, so in der Hacking-Szene, naja, populär wäre übertrieben, aber was man schon öfter mal antrifft, sind so NFC-Implantate oder implantierte Magneten oder sowas. Ich meine, das hat jetzt nichts mit so sehr mit Sinneserweiterung zu tun, aber doch, wobei der Magnet ist ja schon eine Sinneserweiterung. Man fühlt ja zum Teil elektromagnetische Felder. Also sowas ist irgendwie gängig. Ich möchte euch aber über ein Projekt erzählen, was ich in meinem Masterstudium in der Uni mit zwei anderen sehr netten Kommilitonen gemacht habe und ich es damals sehr spannend fand. Wir haben eine Smartphone-App geschrieben und wir haben 4 Armmanschetten gebaut, die uns unsere normalen Sinne erweitern sollten. Und wie ihr es hier schon seht, okay, eine Manschette war keine richtige Manschette. Wir haben einmal praktisch so Elektropads genommen, die ihr so kennt von der Muskelkontraktion, wenn man irgendwie Muskeln aufbauen möchte. Genau, also da kann man Strom drauf geben und dann merkt ihr so selber den Muskel ein bisschen zucken. Dann gab es noch diese zweite Manschette hier. Da waren 4 Servos drin verbaut. Das heißt, man konnte so eine Art Druck erzeugen. Also man hat so einen Kneifen am Arm gespürt, wenn man da was ausgelöst hat. Die dritte hier, die war ein bisschen schwierig anzulegen, der Prototyp. Aber die hatte so circa 10 kleine Vibrationsmotoren rundherum verbaut, die man halt auch einzeln ansteuern konnte, im Zweifelsfall, um so Pattern abfahren zu lassen. Und die große Armmanschette hier, die hatte 4 Peltier-Elemente. Das heißt, man konnte praktisch Hitze oder Kälte auf der Haut fühlen. So, die konnte man auch so alle in Reihe schalten und theoretisch alle gleichzeitig tragen, was dann sehr futuristisch aussieht. Und man musste mal ein Täschchen tragen wegen Akku. Und der Plan war folgender: Man hat diese Handy-App und man sollte diverse Informationsquellen auf diese Manschetten mappen können. Das heißt, ich kann zum Beispiel könnte fühlen, wie viele Leute sich im WLAN befinden durch Vibrationen. Oder ich könnte fühlen, keine Ahnung, den Herzschlag von meinem Freund mit den irgendwie auf die Wärme mappen lassen, wenn der Sport treibt, dass das dann warm wird oder sowas. Das war die Idee. Und damit haben wir experimentiert und wir haben natürlich auch so ein bisschen Selbsttests damit gemacht. Und ich habe 2 Selbsttests gemacht, die ich ganz spannend fand. Wir hatten einmal, haben wir versucht, die Location zu mappen. Das heißt, mein Kommilitone damals, der hatte sein Smartphone dabei und hat seine GPS-Location immer zum Server geschickt. Und wenn wir uns nahe gekommen sind, dann hat die Manschette mehr vibriert. Und eines Tages fahre ich an die Uni hoch und trug diese Manschette, weil wir eben später an der Uni damit experimentieren wollten. Und ich merke es auf einmal vibrieren und denke so, okay, irgendwie wir haben einen Bug in unserer Software, irgendwas ist voll komisch. Komme an der Uni an, erzähle es meinen Kollegen, meinte irgendwie, wir müssen uns das nochmal angucken. Irgendwas ist nicht richtig. Als ich heute zur Uni hochgefahren bin, da hat die Manschette auf einmal voll vibriert. Irgendwas ist nicht okay. Und dann meint mein Kommilitone, ja, wo seid ihr denn lang gefahren? Ja, hier, den Standardweg. Ja, an der Bushaltestelle vorbei. Ja, da stand ich. Also ich habe einfach gemerkt, dass er da war und wusste es nicht mal. Das war so ein Aha-Erlebnis in dem Moment für uns, dass das eigentlich eine ziemlich witzige Technologie ist. Und das andere, was ich ausprobiert habe, das ist das, was ihr hier seht. Da war das noch so der super, super early Prototype, nur die Vibrationsmanschette, die ich anhatte. Und ich habe immer abgegriffen, wie viel User gerade auf meiner Webseite sind und habe mir das halt auch durch Vibration anzeigen lassen. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das Rote müsste praktisch, das Rote ist Ground Truth, also wie viele Leute tatsächlich da waren. Und das Blaue ist, was ich vermutet habe, wie viele Leute da sind. Und ihr könnt sehen, dass das relativ gut ist. Also ich habe es offensichtlich auch manchmal nicht mitbekommen, gerade wenn es leicht vibriert. Also die niedrigste Vibrationsstufe war wirklich schwer zu erfüllen überhaupt. Gerade wenn man sich bewegt, dann hat man es eigentlich gar nicht gemerkt. Das kann schon sein, dass man das dann einfach nicht mitbekommt. Es ist ein ziemlich witziges Gefühl, auf einmal für so digitale Sachen ein Gefühl zu bekommen irgendwie. Also gerade wenn man so Spikes hat und denkt so, boah, jetzt sind gerade 5 Leute sind gerade auf meiner Webseite irgendwie so. Ich kann auf einmal fühlen, wie Online-Präsenz funktioniert, mit wie vielen Leuten ich da virtuell interagiere. Also das sind Konzepte, die ich immer noch sehr spannend finde. Und ich würde euch gerne ermutigen, auch mal sowas zu bauen. Und ich glaube, es ist jemand am Kongress, wo ich den Twitter-Handle gerade nicht weiß, der hat ein Gerät dabei, wo man, weißt du das, hast du das auch gesehen? Man kann was fühlen durch Akustik. Genau, aber was kann man fühlen? Was meinst du? WLAN-Stärke, genau. Man kann oder die Wi-Fi-Auslastung oder so fühlen durch Akustik. Also halt nicht, in dem Fall nicht durch Vibration, sondern man kann mit Kopfhörern durch die Gegend laufen und hören, wie stark oder wie viele Leute da im Wi-Fi sind. Also solche Projekte unbedingt mal ausprobieren, das ist eine ganz tolle Erfahrung.
Ich möchte euch noch von der Simulationshypothese erzählen. Wenn ihr auf die Webseite geht, findet ihr da auch ein Paper drüber, was das sehr lang ausbreitet. Ich versuche es nochmal ein bisschen kürzer zusammenzufassen, worum es da geht. Also es ist ein Argument, das sagt, dass wir alle wahrscheinlich in einer Simulation leben. Ja, und die Argumentation geht so, dass man sagt irgendwie, wenn man sich so ein Spiel wie Pong anguckt zum Beispiel, irgendwie vor ein paar Jahrzehnten, das war halt irgendwie super einfache Grafik, irgendwie so ein paar Pixel weiß auf schwarz oder sowas, konnte nicht viel machen. Und heutige Spiele haben halt irgendwie eine hyperrealistische 3D-Grafik mit, weiß ich nicht, wo man teilweise in VR irgendwie in diese Welt rein kann oder sowas, die schon super, super realistisch aussieht. Und wenn man annimmt, dass jedes Jahr es da ein kleines bisschen Verbesserung gibt in Richtung einer realistischen Simulation, ist anzunehmen, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo solche Computerspiele so realistisch sind, dass wir sie nicht mehr unterscheiden können von der Wirklichkeit. Ja? Und zu diesem Zeitpunkt könnte es halt, weiß ich nicht, irgendwie so Spielekonsolen geben oder so, wo ganz viele kleine Universumssimulatoren drin laufen. Und wenn man sich dann überlegt, okay, es gibt irgendwie eine echte Welt und ganz viele dieser Konsolen mit einer simulierten Welt drin, wie wahrscheinlich ist es dann, dass wir in der echten Welt leben? Ne? Also die Wahrscheinlichkeit wird halt sehr, sehr niedrig sein. Das ist die Argumentation, die dahinter steckt. Das ist ein bisschen vereinfacht verglichen mit dem, was der Autor hier schreibt, aber so in die Richtung geht das. Und das finde ich einen interessanten Gedanken und ich glaube, richtig entkräftbar ist das nicht, höchstens durch den Gedanken, dass Leute beschließen, es ist irgendwie nicht moralisch, solche Simulationen zu starten. Ja? Oder die Menschheit wird irgendwie vorher ausgerottet. Ja, irgendwie eine dieser Möglichkeiten muss es wohl sein. Und ich habe neulich noch eine interessante Ergänzung zu dieser These gelesen, nämlich, dass die Welt über unserer, die unsere simuliert, wahrscheinlich total langweilig ist. Aus folgendem Grund. Wenn wir Menschen irgendwie ein Computerspiel oder einen Film oder sowas erzeugen, dann machen wir da ja auch immer irgendwie hochkonzentriert interessante Dinge rein. Ne? Warum sollten wir irgendwas machen, was langweiliger ist als unsere echte Welt? Und deshalb sind wir vielleicht ganz gut dran, dass wir in der Simulation sind und nicht eine Ebene höher, weil wir es hier einfach spannend haben. Ja. Und also dieses Argument deckt natürlich auch beliebig nach oben, auch die Welt der Wesen, die uns simulieren könnte, simuliert sein und so weiter. Ja, finde ich einen interessanten Gedanken. Und ich habe dann noch gefunden beim Recherchieren, tatsächlich haben Leute ein Experiment entworfen, mit dem sie testen wollen, ob wir in einer Simulation sind. Und ich muss sagen, ich habe die Argumentation dahinter nicht ganz verstanden. Ihr könnt gerne auf den Link gehen und das mal selber versuchen zu verstehen. Es ist irgendwie eine Argumentation in die Richtung, dass wenn man so eine Simulation ausführt des gesamten Universums, das würde halt super, super viel Rechenkapazität verbrauchen. Ja? Und deshalb ist es wahrscheinlich, dass da irgendwie so ein paar Tricks eingebaut sind, ein paar Optimierungen irgendwie, die halt nur dann das Fortschritt des Universums simulieren, wenn das tatsächlich auch jemand mitkriegt oder sowas. Ne? Irgendwie, wenn niemand im Wald ist, dann ist der halt irgendwie, dann passiert da nichts dran sozusagen. Und ich glaube, mit diesem Experiment wollen die Forscher herausfinden, ob gewisse Dinge, also es ist so eine Art Doppelspaltexperiment, ne? Ob irgendwie es einen Unterschied macht, ob ein Mensch ein Ergebnis beobachtet oder irgendwie eine Maschine. Und ich kann nicht ganz nachvollziehen, ob das ein stichhaltiges Experiment ist, weil man auch sagen könnte, wenn die Rechenkapazitäten nicht reichen, okay, dann skalieren wir halt irgendwie den Computer hoch, der das macht, das soll uns nicht einschränken. Aber ich finde interessant, dass Leute sich um sowas einen Kopf machen irgendwie und herausfinden wollen, ob wir in einer Simulation sind. Ist dann so weit gekommen, dass die tatsächlich eine Kickstarter-Kampagne gestartet haben zur Durchführung dieses Experiments und das irgendwie super erfolgreich war. Und da bin ich mal gespannt auf die Ergebnisse. Ja.
Ich habe nochmal einen sehr spannenden Algorithmus dabei, wie ich finde. Der heißt Wave Function Collapse. Und ich hoffe, dass das Internet funktioniert. Dann schauen wir uns den einfach mal funktionierend an. Ja, genau, sehr gut. Das ist ein Algorithmus aus dem Hintergrund der prozeduralen Generierung, der auch im Game Design viel Anwendung findet. Und ihr seht schon, der bekommt immer ein kleines Input-Bild und kann daraus Texturen generieren. Und ich finde das total spannend, dem beim Arbeiten zuzugucken. Das ist im Endeffekt ein Constraint Solver. Das heißt, ich versuche, glaube ich, mal kurz zu beschreiben, wie der in etwa arbeitet. Der sucht sich eine Region in diesem Bild aus, in einem bestimmten Pixelumfang. Also sagen wir mal, so ein 2x2 Pixelfeld oder ein 3x3 Pixelfeld zum Beispiel. Und setzt einen Punkt zufällig. Nee, okay, ich muss anders anfangen. Er sucht sich dieses 2x2 Pixelfeld und erstellt eine Häufigkeitswahrscheinlichkeit, wie oft dieses Feld in dem Startbild vorkommt. So, dann habe ich diese Häufigkeit und dann kann ich, um die große Textur zu generieren, irgendwo anfangen und da ein zufälliges 2x2 Feld nehmen. Und danach muss ich halt gucken, was an dieses 2x2 Feld dran passt. Und dazu kann ich ja dieses Input-Bild als Referenz nehmen und mache das dann eben abhängig davon, wie oft neue Ausschnitte überhaupt in dem Bild vorkommen können. Und ich finde es total abgefahren, dazu zu gucken, wie der arbeitet. Und wenn ihr da jetzt praktisch so, ich sag mal, verschwommene Pixel seht, dann sind es halt noch unsichere Zustände, wo es mehrere Lösungen für das Constraint Solving geben könnte. Und Ich finde daran sehr spannend, dass man halt mit sehr wenig Aufwand, also nämlich nur mit der Erstellung von so einem Dummy-Bildchen am Anfang, sehr viel coole Texturen rausbekommt. Wir können das gerne mal noch ein bisschen weiter anschauen. Man kann da übrigens dann auch sehr gut mit der Fenstergröße praktisch spielen, um unterschiedliche Sachen zu erzeugen. Und was ich dann noch mitgebracht habe, ist so eine interaktive Demo, wovon ich jetzt auch mal hoffe, dass die lädt. Sehr gut. Jemand hat es nämlich als super coole interaktive Demo geschrieben. Das heißt, hier links seht ihr das Input-Bild bei Modules und rechts sind die Slots. Da möchten wir jetzt praktisch unser neues Bild erzeugen. Das heißt, diese Felder hier habe ich jetzt zur Auswahl, um damit irgendwo zu starten. Und sagen wir mal, wir möchten mit dieses Sonnensymbol könnte in unserem Bild, das wir generieren wollen, hier liegen. Jetzt seht ihr schon, er klappt jetzt ganz viel um. Das ist ja ein Constraint-Solver. Das heißt, es gibt im Input-Bild ja nur die Möglichkeit, dass zum Beispiel blauer Himmel liegt und über blauem Himmel kann auch nur blauer Himmel liegen. Deswegen löst der Constraint-Solver diese Felder hier schon mal auf, weil da nichts anderes sein kann von der Wahrscheinlichkeit her. Jetzt können wir da praktisch einfach so nach und nach durchgehen und zum Beispiel sagen, hier daneben soll nochmal Himmel liegen, dann löst er schon wieder die nächsten Felder, wo es keine andere Möglichkeit gibt. Und so kann ich mich da jetzt durchklicken und einfach festlegen, wo was liegt. Ich mache das jetzt mal hier so ein bisschen zufällig, damit es ein bisschen schneller geht. Nochmal so eine Statue, nochmal Himmel und nochmal Fels und nochmal Fels, genau. Und so haben wir einfach aus dem Input-Bild neue Textur generiert. Und was auch sehr nett ist, man kann hier, ich resette das mal, dann kann man hier auch direkt auf Solve klicken und dem Algorithmus praktisch beim Arbeiten zugucken. Das heißt, hier in Rot seht ihr jetzt praktisch die Teile, die eliminiert werden beim Constraint Solving, die also keine sinnvolle Lösung sind. Ich mache mal die Geschwindigkeit hier ein bisschen schneller, genau, sonst dauert das ewig. Genau, und in der Variante macht er auch, bei diesem Constraint sollte man so ein bisschen Backtracking, also da, wo es halt nicht funktioniert, macht er auch mal was rückgängig oder so. Genau, jetzt lassen wir den einfach mal durchlaufen, dann baut er hier selber noch was Schickes und hat ein neues Bild gebaut. Und wir können ja auch einfach mal ein paar Mal lösen und ihr seht schon, es kommen immer neue Bilder raus, die immer in sich schlüssig sind, weil ich habe ja die Wahrscheinlichkeiten vom Input-Bild, aber sie sind halt immer anders. Und das wird sehr gerne momentan beim Game Development benutzt, um irgendwie Texturen zu bauen oder zum Teil auch Level und sowas. Es wäre nur cool, wenn ich da auch wieder rauskomme. Ja, cool. Ah, deswegen.
Ich möchte euch noch von Dynamic Land erzählen. Das ist ein Forschungsprojekt, das ich super inspirierend finde, über zukünftige Interaktionen mit Computern, wie das aussehen könnte. Und ich dachte mir, wir gehen einfach mal auf die Webseite dazu und scrollen da zusammen ein bisschen rüber. Die Idee ist im Grunde irgendwie so dieses Computing, das man irgendwie normalerweise in so einem Gerät hat, da rauszuholen und in den Raum um einen rum zu tun. Ja, also was man macht, um in diesem Dynamic Land System irgendwie Berechnung auszuführen, ist, man schreibt erstmal ein Programm in so einem Lua-Dialekt mit so ein paar Spezialfeatures und druckt sich das aus, ja, hat das dann auf so einen Zettel mit, ihr seht diese lustigen bunten Marker in den Ecken. Ja, und unter der Decke dieses Raumes hängt dann zum einen eine Kamera, die das trackt, und zum anderen ein Projektor, der da irgendwie Dinge drauf projizieren kann. Und also die Punkte sind, glaube ich, erstmal nur so ein bisschen eine Krücke und ein Platzhalter, bis man irgendwie besseres, sinnvolleres Tracking hinkriegt oder sowas. Das funktioniert so halt ganz stabil. Und naja, jedes Stück Papier, das da rumliegt, ist halt ein eigenes Programm, das irgendwie Dinge tut. Und das kann die Umgebung wahrnehmen, irgendwie weiß, welche anderen Zettel da sind. Man kann das irgendwie ausrichten und auch was anderes zeigen lassen, um irgendwie zu sagen, hier, dies ist dein Argument, das sollst du irgendwie verändern oder so. Ja, und das funktioniert, also diese Lua-Dialekt funktioniert so, dass man sich halt bestimmte Sachen, man kann Aussagen über die Welt machen und man kann dann daraus was ableiten und irgendwie sich was wünschen. Zum Beispiel sich wünschen, dass das Papier, auf das man gerade zeigt, grün ausgeleuchtet wird oder sowas. Ja? Oder Könnte dann sein, dass ein anderes Programm sich wünscht, dass das blau ausgeleuchtet wird. Da gibt es dann irgendwie einen Konfliktauflösungsmechanismus, dass das nicht ständig hin und her flattert. Und genau, hier seht ihr auch in dem Beispiel gerade, waren so farbige Schnipsel irgendwie auf ein Ding gelegt irgendwie. Ich glaube, das war so ein Musiksequenzer, wo dann irgendwie eine Linie drüber läuft und abhängig von der Position dieser farbigen Dings, die es eine Melodie spielt. Und das ist halt eine völlig andere Art und Weise, irgendwie ein Software-Ding zu bauen, ne? Weil man irgendwie in der Gruppe daran arbeiten kann und halt um einen Tisch rumstehen oder sowas und irgendwie ziemlich parallel irgendwie neue Komponenten dazu basteln. Und ihr könnt halt auch auf einmal irgendwie mit Schere und Kleber irgendwie User-Interface bauen, ne? In der Mitte ist so eine Wählscheibe irgendwie, die sich drehen kann und dann auf andere Sachen zeigt oder sowas. Und dadurch, dass das irgendwie auf einmal in der echten Welt ist, habt ihr halt irgendwie viel mehr Möglichkeiten, mit euren Händen Dinge damit zu tun. Und das finde ich total spannend. Weiß ich nicht, wenn man irgendeine Softwarekomponente geschrieben hat, dann speichert man die halt nicht irgendwo hin, sondern heftet sie in einen Ordner und stellt sie ins Regal. Okay, das finde ich ulkig. Finde ich super ulkig. Und also dieses Projekt ist so angelegt, dass die nächsten Jahre erstmal da ein bisschen ausprobieren werden, was man so machen kann mit diesem neuen dynamischen Medium irgendwie. Und später dann so ein bisschen sich erhoffen den Effekt wie bei Bibliotheken früher, ne? Dass die halt irgendwie so ein Dynamic Land in einer Stadt bauen und dass man das dann irgendwie forkt und in andere Städte bringt und dass dann so irgendwie ein kommunes Ding ist, wo Leute hingehen können, wenn sie irgendwie mal so ein Medium benutzen wollen. Und genau, haben sehr ambitionierte Pläne, was das angeht. Ich bin gespannt, was daraus wird. Aber ich finde das total inspirierend, das so zu sehen. Und von allem, was ich mitkriege, denke ich immer, wenn man da mal ein paar Tage drin war, ist das, glaube ich, super frustrierend, irgendwie so kleine Bildschirme zu haben, ne? Irgendwie, wo man dann so durchgucken muss, um irgendwie mit dem Ding zu interagieren, statt da einfach drin zu sein und irgendwie mit seinem Körper irgendwie Dinge machen zu können. Genau. Die Person, die sich das ausgedacht hat oder mitgegründet hat, ist Brett Victor. Das ist ein Mensch, der irgendwie auch viele andere coole Dinge macht. Kann ich empfehlen, mal über die Homepage zu gucken. Hat irgendwie Vorträge gehalten zu verschiedenen Themen, wo es sehr oft darum geht, irgendwie, wie man besser mit Sachen interagieren könnte. Ja, und oft hinterlassen seine Vorträge so eine gewisse Frustration irgendwie mit dem Status quo irgendwie, weil man sieht, okay, man könnte das irgendwie eigentlich viel schöner machen. Man könnte, während man eine Software schreibt, auf der anderen Bildschirmhälfte schon sehen, welche Auswirkungen das hat direkt irgendwie, statt das irgendwie zu compilen und da muss man irgendwie eine halbe Minute warten oder sowas und dann kann man das testen. Und finde ich spannend. Finde ich spannend, so zu denken. Genau. Wenn euch ein bisschen mehr interessiert, die Details, wie Dynamic Land funktioniert, gibt es diesen Artikel eines Menschen, der dort mitforscht, den kann ich empfehlen, der wirklich mal ganz ausführlich beschreibt irgendwie, wie so ein kleiner Teil in diesem Dynamic Land gebaut wurde, nämlich so ein Kartensystem, wo man irgendwie so ein großes Stück Papier hat, irgendwie als Ausgabemedium im Wesentlichen und dann kann man da verschiedene Werkzeuge drauf richten, irgendwie, um damit was zu tun. Unten ist so eine Textbox zum Beispiel, da kann man dann irgendwie was reintippen mit einer Tastatur, die auch mitgetrackt wird. Und dann kann man irgendwie einen bestimmten Ort der Erde anwählen, dann kann man Zoom-Linsen drauf richten, irgendwie, um Vergrößerungen davon zu kriegen. Und der Artikel beschreibt halt auch, wie die Sprache dahinter funktioniert. Und ja, das finde ich spannend.
Dann sind wir schon beim letzten Thema angekommen. Ich möchte ein bisschen was zu Farben erzählen. Und wir fangen mal an mit dem Thema Synästhesie. Es gibt Menschen, bei denen verschmelzen bestimmte Wahrnehmungskanäle. Da gibt es ganz abgefahrene Sachen. Also es gibt Leute, bei denen verschmilzt zum Beispiel der Geschmackssinn mit einer Erinnerung an Wörtern oder so. Das heißt, irgendwie jemand denkt an Montag und hat auf einmal das Gefühl von Erdbeermarmelade im Mund. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man das sich selber irgendwie gemerkt hat, weil man mal so eine Erfahrung hatte, sondern es ist wirklich eine andere Art von Kopplung. Oder es gibt Leute, die halt Musik hören und dabei das Gefühl haben von, wie sich Oberflächen anfassen, eher rau oder eher flauschig oder vielleicht auch Farben sehen oder sowas. Und hallo, ich bin Synästhet. Bei mir ist das aber eine ziemlich milde Form und ich habe das mal in der Schule entdeckt, dass ich das habe. Bei mir verschmelzen, kann man sagen, Buchstaben und Zahlen mit Farben. Das heißt, wenn ich sehr intensiv irgendwie an was lese oder was rechne, dann habe ich immer so ein leichtes Gefühl einer Farbe. Das ist relativ schwierig zu beschreiben. Und ich habe das damals in der Schule gemerkt, als wir eine Mathematik-Kurzarbeit geschrieben haben. Und man musste halt irgendwas ausrechnen und es kam ein Bruch raus und ich wusste zwar, der Bruch ist richtig, aber ich ärgerte mich total, dass der voll dumme Farben hat. Also die passten halt nicht zusammen. Und da habe ich irgendwie gemerkt, so, das ist, glaube ich, nicht so ganz normal und hatte dann mal zufällig später eine Dokumentation über das Phänomen gesehen und dann mich darin praktisch wiedererkannt. Und was ich hier mitgebracht habe, ist Hello 35C3 und ich habe mal grob versucht, die Farben auf die Buchstaben zu malen, die ich da in etwa fühle, würde ich mal sagen. Ich dachte auch immer früher, das würde mir voll bei Sudoku oder sowas helfen, das tut es aber leider nicht, ich bin ziemlich schlecht. Aber dafür ärgert mich Minesweeper besonders, weil die Farben halt nicht passen. Also was ihr hier praktisch seht, und das ist jetzt auch eher Zufall, dass das alles in so einem braun-gelb-blau-Ton ist, also ich habe die Farbpalette, an die ich so denke oder fühle, die ist durchaus größer. Das ist jetzt hier eher Zufall. Also wenn ich praktisch das Wort Hello sehe, dann sind die L's für mich haben so eine Art, man könnte sagen so himmelblau, sind so sehr leicht. Das O ist auch fast eher so transparent, das kann man da schlecht zeigen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich Text lese und das wirklich so sehe, sondern es ist tatsächlich eher wie so ein Gefühl. Und das kennt ihr vielleicht, wenn ihr was, keine Ahnung, was Rotes anguckt, das ist ja so eher eine warme Farbe, da hat man vielleicht eher so ein wohliges Gefühl, sage ich jetzt mal. Und wenn ihr was Blaues anguckt, dann ist das vielleicht eher so ein kaltes Gefühl und es gibt Farben, die sind eher grell, das macht einen vielleicht eher aggressiv, sage ich mal. Also es ist eher so ein Gefühl, was man in dem Moment hat. Also es ist jetzt, wie gesagt, das ist halt nicht, dass ich jetzt tatsächlich sage, ich sehe schwarzen, eigentlich ist da schwarzer Text und ich denke, der ist bunt, so ist das natürlich nicht. Es gibt auch noch andere witzige Dinge, die mit Farben passieren können. Es gibt Tetrachromaten, die haben nämlich ein Zäpfchen mehr als die meisten Menschen auf der Netzhaut und können, das sind glaube ich meistens Frauen, weil es glaube ich irgendwie über die Y-Chromosomen vererbt wird. Und die können den Gelbfarbraum höher auflösen. Und ich habe vorhin nochmal nachgeguckt und es sind wohl angeblich ein Viertel der Menschen, was ich jetzt irgendwie erstaunlich hoch fand. Ehrlich gesagt, bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich eine sinnvolle Zahl ist. Aber das gibt es auf jeden Fall und nachweisbar. Also es gibt auch so Farbtests, die man machen kann, wo halt unterschiedliche Farbpaletten abgedruckt sind. Und wenn man da halt mehr erkennen kann, dann hat man wohl vermutlich ein Zäpfchen mehr im Auge. Also es gibt Menschen, die einfach ja, noch viel höher Farben auflösen können als die meisten. Und zum Schluss, es gibt die sogenannten Impossible Colors. Da gibt es mehrere Kategorien davon und ich habe eine mitgebracht. Da geht es darum, dass es bestimmte Mischfarben so von der Wellenlängefrequenz, wie sie eben in unserem Spektrum stattfindet, nicht existiert. Und das sind in dem Fall zum Beispiel Blau und Gelb direkt nebeneinander. Die kann man so nicht wahrnehmen, die existieren so natürlich nicht. Und da haben sich Leute Gedanken gemacht, was würde denn aber mit unserem Gehirn passieren, wenn wir sowas trotzdem sehen könnten? Und haben sich überlegt, ja gut, dann mischen wir das halt einfach mal durch Schielen. Und das kommt ja dann trotzdem, der Input von beiden Sachen kommt ja dann trotzdem im Gehirn an und mal schauen, was da passiert. Und ich würde euch mal bitten, also wenn ihr das möchtet, das mal zu probieren. Also das Ziel ist, zu schielen und die beiden X'e übereinander zu haben. Sodass praktisch, ihr würdet dann praktisch links ein blaues Quadrat sehen, in der Mitte ein gemischtes Quadrat und rechts ein gelbes. Es ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Klappt das bei jemandem? Ja, kannst du beschreiben, wie das aussieht, wenn du das übereinander legst durch Schielen? Die Antwort war, es flackert in der Mitte. Das ist tatsächlich auch, was bei mir passiert. Ich versuche das mal zu beschreiben. Es ist nicht, dass sich die Farben tatsächlich so richtig mischen, sondern man hat einen eher wie so einen Farbgradienten. Also es verläuft schon so von Blau nach Gelb, fast eher ruckartig. Aber die Grenze zwischen Blau und Gelb, die wabert so komisch hin und her. Also die ist nicht statisch irgendwo, sondern es sieht so ein bisschen seltsam aus, wenn man das macht. Und wir können das nochmal mit zwei anderen Farben probieren, mit Rot und Grün. Wenn es bei jemandem klappt, wäre es voll nett, wenn er sich melden würde. Du zum Beispiel, kannst du es beschreiben, wie es bei dir aussieht? Kannst du es ein bisschen lauter sagen? Ein sehr leuchtendes Rot. Okay, interessant, das war bei mir ein bisschen anders. Funktioniert es bei noch jemandem mit Schielen? Bei dir? Wie sieht es bei dir aus?
Ich sehe wieder schon schöne, aber allerdings, oh, Entschuldigung. Ich sehe wieder schon die Töne, allerdings sind die verschoben gegenüber den Außen. Also mein Rot ist gelblicher, mein Grün ist brauner als das Außengrün.
Ja. Ah, interessant. Also es ist witzig, es ist ein bisschen unterschiedlich offensichtlich. Bei mir ist es eher so, also ich habe ähnliches Phänomen wie bei dir, dass es so ein bisschen so eine Farbverschiebung gibt. Aber bei mir ist es, als krisselt das ganz arg. Also als hätte man wie bei einem Foto eine ganz hohe ISO. Als würde das Rot immer permanent gegen das Grün kämpfen. Also es krisselt ganz arg. Also probiert das gerne mal aus. Und ich kann da auch generell sehr gerade den englischen Wikipedia-Artikel über Impossible Colors empfehlen, wo es noch andere Beispiele für solche Phänomene gibt. Und damit sind wir für dieses Jahr mit Operation Mindfuck leider schon am Ende. Wenn ihr über irgendwas von diesen Themen oder irgendwas, was vielleicht auch in so eine ähnliche Richtung geht, mit uns quatschen wollt, dann macht es gerne. Ihr findet uns online auf bleeptrack.de oder mordcc oder auf Twitter und auch auf Mastodon. Und die Slides findet ihr auch unten auf dem Link. Und ja, wir beide haben uns sehr gefreut, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Macht's gut.
Ja, danke euch beiden. Vielleicht haben wir ja direkt noch Fragen, die wir beantworten können. Weiß ich nicht, hat jemand von euch eine Frage an unsere beiden Speaker? Scheint nicht so. Dann sagen wir nochmal danke an Bleeptrack und Blinry und dann war das leider schon unser ganzes Programm für heute in der Wikipacker WG. Bis morgen dann.